SRF 1. SRF 1.
Ja, und heute tauchen wir ab, und zwar im Bodensee. Wir gehen aber nicht baden, sondern mal schauen, wie sich das Leben im See unter unseren Füßen verändert. Fisch, Muscheln, Flohkrebsle, Plankton, alles, was wenn wir im Wasser schwimmen, nicht unbedingt wahrnehmen. Alles, was wir in einem See schwimmend finden, oder natürlich auch, wenn wir im Boot drüber fahren, ohne dass wir gemerkt haben, dass sich das Leben in unserem See in den letzten Jahren massiv verändert hat. Das schauen wir uns an, der grosse Wandel von der Schweizer See. Hier in der Sendung Treffpunkt in dieser Stunde mit der Sandra Schiess am Mikrofon.
Deep in.
gerade 8 Minuten ab 10 Uhr ist es. Der Treffpunkt bis am 11 Uhr hier auf dem 1. Wenn man im Bodensee geht, schwimmen, vielleicht sind Sie das mal in den letzten Wochen oder gerade erst kürzlich oder wenn man eine Bootsfahrt macht, dann merkt man ja nicht, dass sich das Leben im See massiv verändert hat. Zugewanderte und ausgesetzte Arten verändern das Gleichgewicht in der Nahrungskette. Der grosse Wandel der Schweizer Seen hat der SRF-Wissenschaftsredakteur Christian von Burg genauer unter die Lupe genommen. Christian, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Warum hätte das Unterwasserleben so gepackt?
Ich meine, ich muss sagen, ich habe zuerst selber lange nicht realisiert, wie stark sich das Leben im Wasser verändert hat. Grundsätzlich kennt man ja die Geschichten unterdessen recht gut. Ich meine, Geschichten von eingeschleppten oder ausgesetzten Arten. Bei uns zum Beispiel war die marmorierte Baumwanze im Garten. Die kommt aus China, hat dann alle Birnen im Garten weggefressen, sich massenhaft vermehrt und im Herbst ist sie in die Wohnung hineingekrochen. Oder die kanadische Goldrute, die wunderschöne gelbe Blume, sehr beliebt in den Gärten. Aber die breitet sich eben auch auf Trockenstandorte aus und verbreitet dann, respektive verdrängt dann einheimische Pflanzen. Die Geschichte meine ich, die kennt man langsam. Aber was im See, in der Schweizer See, in den letzten Jahren im Wasser passiert ist, da toppt alles.
Da musst du dich jetzt mehr erzählen. Hat es denn im Wasser noch viel mehr eingeschleppte Arten?
Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, ob es prozentual mehr Arten sind. Aber auf alle Fälle ist die Vermehrung von diesen Arten im Wasser zum Teil extrem stark. Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich haben mit dem Projekt Seewandel 5 Jahre lang intensiv da untersucht, am Beispiel vom Bodensee. Und die Zahlen, die sie gesammelt haben, die haben mich wirklich aus den Socken gehauen. Der ausgesetzte dreistachelige Stichling zum Beispiel, das ist ein etwa fingergrosser Fisch, sehr ein herziger, hat sich so stark vermehrt, dass wenn man alle Fische im Bodensee würde einfangen, dann wären unterdessen 90% von allen gefangenen Fischen Stichlinge. Und genauso krass ist es mit der Quaggamuschel, die sich erst seit 6 Jahren im Bodensee breit macht. Unterdessen gibt es Billionen von Quaggamuscheln im Bodensee, aber auch im Genfersee, wie man jetzt weiss.
Und was für Auswirkungen hätten das auf andere Lebewesen, die im See sind?
Ja, es hat ziemlich grundlegende Auswirkungen, weil die Quaggamuscheln, die filtrieren so viel Plankton aus dem See raus, dass jetzt die Gefahr droht, dass für andere Tiere das Futter knapp wird. Weil der Plankton, das ist Grundnahrungsmittel für Seelebewesen, wie für uns zum Beispiel das Getreide. Und ich meine, man sieht gerade jetzt, was passiert, wenn Getreideknappheit droht. Wenn man sich vorstellt, die Hälfte wäre weg, das hat unglaubliche Auswirkungen. Und das heisst also, die Flochrebsli wiederum, die Würmer oder Insektenlarven, die finden jetzt nicht mehr genug Plankton zum Fressen. Und im nächsten Schritt heisst dann da, dass auch die Fische, die Flochrebsli oder Insektenlarven fressen, auf einmal viel weniger zu fressen finden.
Ist denn das auch der Grund, Christian, warum die Fischer am Bodensee immer weniger Fisch fangen?
Ja, nicht nur, nein. Es ist kompliziert. Aber die Forscher gehen schon davon aus, dass die wachsende Nahrungskonkurrenz von der Quaggamuschel und von der Stichling jetzt noch dazukommt und die Fangerträge bei den Felchen noch weiter zurückgehen. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen. In den 70er Jahren haben die Fischer am Bodensee noch 10-mal mehr Felchen gefangen als heute. Ich war mit Fischern unterwegs auf dem Bodensee am Morgen früh und wir haben aus den langen, langen Fischernetz, 120 Meter lang sind die pro Netz nur noch gerade 1 Kilo Felchen rausgeholt. Und der Reto Leuch, Berufsfischer von Landschlacht im Thurgau, der sagt:
Im Sommer, wenn Ferienzeit ist, die Leute wollen an den See und die wollen im Restaurant Fisch essen und wir können überhaupt nichts liefern. Oder? Und jetzt müssen die Restaurant oder die Seeterrasse irgendwie russische Zander verkaufen und so. Und da ist einfach da, wo mir am meisten zu denken gibt, oder?
Also das heisst denn, wenn ich das Romanshorn oder das Apon im Restaurant gehe, Fische esse, dann kommen mit grosser Wahrscheinlichkeit die nicht aus dem Bodensee.
Ja, genau, so ist es. Und also, wenn ich das erst erfahre, ich habe das nicht gewusst, wird das häufig nicht einmal richtig deklariert. Es heisst dann auf der Speisekarte einfach Fisch verarbeitet am Bodensee, aber der Fisch stammt dann aus Kanada oder aus Polen. Erst seit ganz kurzem gibt es jetzt ein Label, wo man kann sicher gehen kann, dass die Fische nicht hunderte oder tausende von Kilometern transportiert worden sind bis ins Restaurant. Wildfang Bodensee heisst das Label. Aber zurück, über das haben wir ja eigentlich geredet, zurück zu dieser krassen Abnahme von den Felchenfängen. Diese Abnahme, die hängt vor allem damit zusammen, dass es heute viel weniger Nährstoff hat im Bodensee. So wie übrigens auch in allen anderen Schweizer Seen. Und das wiederum ist dank der Kläranlage, weil heute ist der Bodensee wieder so sauber wie in den 50er Jahren, also vor der massiven Verschmutzung. Und der Wandel der See hat also durchaus auch seine positive Seite.
Ja, und die positive Seite, die schauen wir jetzt nach der negativen dann an, gegen die 20 ab 10 in der Sendung Treffpunkt. Und du hast auch einen tollen Beitrag gemacht, wo man, eine Reportage, die man gerne auch hören kann, wenn man mal Zeit hat, unter srf1.ch, der große Wandel der Schweizer Seen, die Ökosysteme, die im Umbruch sind. Du bist du auch, gell, mit den Fischern rausgefahren im Bodensee, ganz früh am Morgen, genau, und hast dich dann selber überzeugen lassen. Also lohnt sich da mal reinzuhören, aber wir erfahren natürlich noch einen Haufen jetzt auch in dieser Stunde. Und von dir, Christian, danke schön für den Moment. Und wir würden gerne auch von Ihnen wissen, merken Sie denn, wenn Sie jetzt in einem See gebadet waren in der letzten Zeit, merken Sie einen Wandel in der Schweizer See? Nehmt es Wunder, schreiben Sie uns doch auf srf1.ch, Mail ins Studio oder gerne auch via Telefon auf 0848 440 222. Sometimes I don't know if I should even talk it up. Words just fall to pieces, banging up against a wall. They don't ever come out right, no matter how I try. Then inside I'm screaming, 'cause I can't seem to find a way I can say what I feel inside. I stumble so hard in my throat. I guess you'll never know. If I could, I'd plant a seed and make a blossom grow. Let colors flow around you, and maybe they would show. I don't wanna hide the things I need to tell you. I stumble so hard in my throat. I guess you'll never know.
Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans, elle chante, la rivière insolente qui unit
son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la Marie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77.
Die blauen Schweizer Seen glitzern, laden jetzt natürlich ein bei diesen heissen Temperaturen zum Baden. Aber die Schweizer Seen, die verändern sich auch massiv, die wandeln sich. Darüber reden wir heute in der Sendung Treffpunkt mit dem SRF-Wissenschaftsredakteur Christian von Burg. Wir schauen jetzt aber gerade zuerst an, was eigentlich besser geworden ist in den Seen. Christian, du hast gesagt, die Wasserqualität sei heute so gut wie in den 50er Jahren. Ich nehme jetzt mal an, das ist nur dank der Kläranlagen so, oder?
Ja, genau, das ist da. Ich meine, heutzutage vergisst man das gern. Ohne Hemmungen gumpelt man in Rhein, Dreuss oder eben im Bodensee. Aber früher hat es richtig gestunken nach Abwässer. Manchmal hat man sogar Fäkalien gesehen im Wasser treiben. Die Seen sind so massiv überdüngt worden. Jetzt, je nachdem, wo man anschaut, hat das Vor- oder Nachteil. Der Vorteil war, dass es viel Wachstum gehabt im See. Viel Algen, viel Plankton und der wichtigste Speisfisch am Bodensee, die Felche, die hat hier mehr als genug zu fressen gehabt. Die Felche sind wirklich richtig fett und haben sich prächtig vermehrt. Also für die Fischer war es eine goldige Zeit gewesen.
Und das heisst also, dass es früher in den 70er, 80er Jahren so viele Fische im Bodensee gehabt, dass es nur eine vorübergehende Phase war?
Ja, genau. Man hat Fischfangstatistiken, die 100 Jahre zurückgehen am Bodensee. Und die zeigen, dass die Fänge früher, also vor der grossen Überdüngung, nicht viel grösser gewesen sind als heute. Aber gleichzeitig muss man sagen, währenddem die Felchen oben eben immer grösser und fetter geworden sind, hat es unten im See riesige Probleme gegeben, in den tieferen Schichten. Dort sind die Fische immer seltener geworden und ein paar Arten, wie der Kilch, sind sogar ausgestorben in dieser Zeit. Und das hat mit dem zu tun, dass es kaum mehr Sauerstoff gehabt in der Seetiefe, weil aus dem überdüngten See oben sind ganz viele organische Reste in die Tiefe abgesunken und der Abbau von diesen Resten durch die Bakterien, der verbraucht Sauerstoff. Und so sind je nach Größe und Tiefe von der See richtige Todeszonen entstanden in dieser Zeit, sauerstofffreie Zonen. Und im Greifensee und im Halwilersee zum Beispiel sind in dieser Zeit wegen der massiven Überdüngung gerade auch die Felchen ausgestorben.
Also so viel Nährstoff, das geht nicht, die Kläranlage, die jetzt dringend braucht.
Genau. Und ich meine, da muss man auch sagen, werden Seen und Gewässer ja auch als Trinkwasserreservoir gebraucht. Der Bodensee zum Beispiel ist ein Reservoir für fast 5 Millionen Leute. Und auch das spricht natürlich dafür, das Wasser sauber zu halten.
Wie ist es denn eigentlich mit dem Klimawandel? Wenn es immer wärmer wird, setzt das den Seen auch zu, oder?
Ja, das ist jetzt ein zunehmendes Thema. Auch für die Seen, die durchschnittliche Temperatur vom Bodensee zum Beispiel, die ist seit den 60er Jahren um 1,5 Grad gestiegen. Und das hat Auswirkungen auch auf die Lebewesen. Es gibt Verschiebungen in der Zusammensetzung der Arten. Zum Beispiel bestimmte Algenarten fühlen sich jetzt wohler, vermehren sich stärker, andere gehen zurück. Aber in dem Ganzen muss man sagen, gibt es eigentlich eine weitere gute Nachricht. Die Abnahme der Nährstoffe hat den See nämlich widerstandsfähiger gemacht gegen Klimaerwärmung.
Interessant, wieso denn? Wie funktioniert das?
Ja, für das muss man wissen, dass der See sich umwälzt, sodass Sauerstoff ab in die Tiefe kommt. Und das passiert im Winter. Und zwar erst, wenn der See sich komplett auf 4 Grad abgekühlt hat, wenn es also überall gleich kühl oder warm ist. Und dann nachher findet der Ausstoß statt. Jetzt, je wärmer also so ein See insgesamt wird, umso länger geht es natürlich, bis die Temperaturen im Winter auch auf die 4 Grad abgesunken sind und sich das Wasser anfängt umwälzen. Und darum ist es umso wichtiger, dass der See sauber ist, weil sonst würde sich in der Tiefe viel früher schon so eine sauerstofffreie Zone bilden. Also kurz, man hat See vor allem sauberer machen mit der Kläranlage und ohne das vorauszusehen, muss man eigentlich sagen, hat man sie so zum Glück gerade auch ein bisschen fitter gemacht gegen die Veränderungen, die jetzt der Klimawandel mit sich bringt.
So wie also die positiven Veränderungen von den Seen, jetzt sind wir aber in einem gebietsfremden, jetzt sind aber immer mehr gebietsfremde Arten eingewandert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie eben die Guacamuscheln oder der Stichling. Und was die jetzt anrichten in den Seen, das können wir gerade in ein paar wenigen Minuten gegen die 22:30 hier in der Sendung Treffpunkt.
Today's a day, yeah, no sweat. All right, all right, all right. it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot.
Lenka und der Show, gerade 2:30 Uhr. Verkehrsinfo SRF, Entwarnung für die Region Basel. Auf der A3 Richtung Zürich zwischen Rheinfelden-Ost und Aiken besteht keine Gefahr mehr durch einen Plastikeimer auf der Überholspur. Und auf der A3 Richtung Basel zwischen Aiken und Rheinfelden-Ost besteht keine Gefahr mehr durch eine Leiter auf der Fahrbahn.
Your drinks. drinks, I brought you flowers, I read your books and talked for hours. Every day so many drinks, such pretty flowers. So tell me, what have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I?
Since you went.
Der grosse Wandel der Schweizer Seen ist Thema in der heutigen Sendung. Treffpunkt auf dem 1 gibt eine schöne Reportage dazu, die ich Ihnen ans Herz lege zum Hören. Gerade jetzt, vielleicht in den Sommermonaten, wenn Sie noch Zeit haben. Und zwar der grosse Wandel der Schweizer Seen, Ökosysteme im Umbruch. Auch mal bei uns auf srf1.ch für Sie bereit, können Sie jederzeit abladen. Die Guagamuschel, die erobert auch die Schweizer Seen. Eine etwa 3 cm grosse braun-weiß gestreifte Muschel, die ursprünglich aus der Schwarzmeerregion kommt. Jetzt könnte man ja sagen, schön, eine weitere Muschelnart. Das Problem aber von dieser eingeschleppten Art ist, dass sie sich fast explosionsartig vermehren. Forscherinnen und Forscher haben jetzt am Beispiel vom Bodensee ganz genau wissen, wie schnell und wo überall sich die Muscheln verbreiten. Für das haben sie mit einer Backerschaufel von einem Forschungsschiff aus systematisch Proben genommen, überall im See. Der Christian von Burg, der hat sie für die Sendung, für seine Sendung Wissenschaftsmagazin von Radio SRF begleitet.
Der Kapitän fährt den Schwenkarm aus mit dem Seil, an dem eine kleine Backerschaufel hinuntergelassen wird.
Kannst du mir ein bisschen Leine geben?
Silvan Rossbacher hat als Mitarbeiter der ERWAG bereits an über 80 Stellen verteilt über den Bodensee Proben genommen. Langsam sinkt die Schaufel ins Wasser. Neben Rossbacher steht die Biologin Linda Haltiner. Sie untersucht als Doktorandin am Wasserforschungsinstitut ERWAG, wie sich die Quaggamuschel in den Schweizer Seen verbreitet. Eine Schaufel Seegrund verrate sehr viel. Nicht nur die Zahl der Muscheln sei interessant.
Dann kannst du ein bisschen schauen, wie alt sie sind, um ein bisschen die Populationsdynamik zu lernen. Sind sie jetzt alles eher junge Muscheln, nur von diesem Jahr? Oder hat so ältere Muscheln von den letzten 2-3 Jahren?
Ursprünglich kommt die Quaggamuscheln aus dem Schwarzen Meer. Über Ballastwasser in Frachtschiffen, als blinder Passagier sozusagen, wurde sie vermutlich über den Rhein-Main-Donau-Kanal zu uns verschleppt. Für die Verschleppung brauche es nicht einmal die Muschel selber. Kleinste Larven im Ballastwasser der Schiffe genügten, sagt Haltiner.
Die Larven fangen so ab 40, 50 Mikrometer an. Also von bloßem Auge sieht man die gerne, sondern die muss man wirklich unter dem Mikroskop genau anschauen, dass man es sieht.
Die Quaggamuschel hat bereits zahlreiche Schweizer Seen erobert.
Vor allem Bodensee, Genfersee, aber dann auch dort Neuenburgersee, Murtensee und Bielersee.
Sogar im Stausee Lac de Langres in der Watt auf 1255 Meter über Meer ist die invasive Muschel unterdessen angekommen. Sie wurde wohl mit Wasser aus dem Genfersee hinaufgepumpt. Nicht nachgewiesen wurde die Muschel bisher im Zürichsee und im Vierwaldstätter See. Die Behörden versuchen, die weitere Verschleppung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Denn die Muschel verstopft zunehmend auch Trinkwasserfassungen, Fischernetze und Abflussrohre.
Bis jetzt hat man das Problem nicht gehabt. Das ist eigentlich ein neues Problem. Und so muss man noch viele Anlagen, eigentlich das System zuerst entwickeln, um quasi eine seine Rolle zu machen. Entweder mit einem Druckgeschoss oder so, um da wieder freiräumen von diesen Muscheln und Schalen.
Unterdessen ist die kleine Baggerschaufel aus der Tiefe zurück. Der Kapitän schwenkt sie aufs Boot.
Ja, schauen wir mal.
Silvan Rossbacher hängt die Schaufel über ein großes Sieb, dann wird sie geleert.
Ganzes Zimmer haben wir hier. Die Stein, Muscheln und Schlamm. Jetzt waschen wir das durch das Sieb durch. Da haben wir jetzt zum Beispiel Quaggamuscheln.
Aber erkennt man die Quaggamuscheln?
Die Quaggamuscheln sind vor allem am Boden unten, ist sie wie ein Keil. Und die Zebramuscheln wäre wie flach unten dran. Also wenn man sie auf die Hand legt, steht die Quaggamuschel eigentlich nicht, sondern sie fällt auf die Seite. Während die Zebramuscheln die schön mit dem Muschelboden quasi auf der Handfläche stehen bleiben.
Beides sind kleine weißliche Muscheln mit braunen Streifen. Die Zebramuschel ist bereits in den 60er Jahren aus der Schwarzmeerregion zugewandert. Sie macht aber weniger Probleme, weil sie sich nur auf harten Unterlagen ansiedelt. Die Quaggamuschel hingegen wächst auch im Schlamm. Unterdessen gibt es riesige Muschelteppiche im Boden und auch im Genfersee. Billionen von Quaggamuscheln. Und sie breiten sich immer weiter in die Tiefe aus, sagt Silvan Rossbacher. Das wusste man schon von Untersuchungen aus den grossen Seen in den USA.
Wir haben aus den Great Lakes gewusst, dass sie relativ weit runtergeht. Also auf 100 Meter hätte ich durchaus nicht damit gerechnet. Aber dass wir effektiv auf 250 Meter immer noch Muscheln haben, auch wenn es nur sehr wenig sind, hätte ich nicht gedacht.
Ja, bis an die tiefsten Stellen vom Bodensee sind also die Quaggamuscheln unterdessen angekommen. Christian, die Wissenschaftler, die scheinen selber überrascht, wie schnell und massiv sich die Muscheln jetzt ausbreiten.
Ja, das ist so. Sie hat jetzt wirklich nicht für möglich gehalten, dass das so schnell geht. Der Piet Baag vom Wasserforschungsinstitut ERWAG leitet ja das ganze Forschungsprojekt mit dem Namen Seewandel. Und er hat mir gesagt:
Das ist für Wissenschaftler natürlich sehr interessant, aber für den See ist das dramatisch.
Dramatisch darum, weil die Billionen von Quaggamuscheln, die es unterdessen im Bodensee begibt, beim Fressen enorm viel Plankton zum See raus filtrieren. Und so ist die Nahrungsgrundlage von vielen anderen Tieren gefördert. Das Ökosystem vom See ändert sich also wirklich ganz gewaltig.
Ja, die Quaggamuscheln, die haben wir speziell auch noch einmal aufgegriffen, separat für sie. So machtlos ist die Schweiz gegen die Exoteninvasion. Einen Artikel können Sie hier dazu lesen, auch bei uns auf dem Netz auf srf1.ch. Was sich sonst noch alles verändert in der Schweizer See, speziell im Bodensee, über das reden wir gerade in ein paar wenigen Minuten gegen die 10 vor 11.
Me. as much ain't twice as good and can't sustain like one half could. It's one and more, it's gonna send me to my knees.
Thank you.
am Lake Fungal of Mainz und Cecilia ab 12 Minuten vor 11 Uhr. Der Treffpunkt noch bis um 11 Uhr zum Wandel von der Schweizer See zum Ökosystem, das im Umbruch ist. Da haben wir auch von Ihnen wissen, im Verlauf dieser Sendung, merken Sie etwas in der Schweizer See, wenn Sie jetzt gehen baden oder vielleicht in der letzten Woche Ferien gemacht haben an einem See. Der Jürg Göninger, Produzent von unserer Sendung, hat ein interessantes Mail rausgefischt.
Ja, von der Claudine Wehrli von Lausanne. Sie fragt, oder sie spricht an, die Lüftung vom Sempacher See, also nicht der See bei Lausanne, der Genfersee, beim Sempacher See, das heisst, wo ja Sauerstoff eingebracht wird, das heisst auch eben, weil der See eben zu wenig sauber ist. Das kennt man ja vom Hallwilersee zum Beispiel seit vielen Jahren. Christian, du hast ja erwähnt, es gibt ja wie zwei Seenarten bei uns im Moment, ja für den Strich. Die einen sind genug sauber und die anderen sind eben noch nicht sauber.
Ja, genau, dort ist das Problem, oder, bei denen, die immer noch zu stark mit Nährstoff belastet sind. Da haben zwar Fischer zum Teil Freude, weil eben Fisch fett werden, aber unten dran stirbt alles ab, respektive droht alles abzusterben. Und darum muss man bei wenigen Seen bis heute künstlich Sauerstoff reinbringen, dass die Seen im Untergrund, in der unteren Zone nicht anaerob werden, wie man sagt im Wissenschaftsjargon, also sauerstofffrei. Und das ist nach wie vor ein Problem. Man muss vielleicht generell dazu sagen, oder, wenn wir jetzt über den Bodensee reden, das ist in diesem Projekt intensiv erforscht worden, was der See anbelangt. Aber man kann die Seen nicht eins zu eins vergleichen. Der grosse Genfersee ist vielleicht ähnlich, aber kleinere Seen wie der Sempacher See, wo es auch rundum eine grosse Schweinezucht gibt, wo nach wie vor sehr viel Abwasser reingeht, wo ein grosses Problem ist für den See, sieht die Situation wieder anders aus. Im Zürichsee, wo weniger tief ist, sieht es wieder anders aus. Es gibt generelle Sachen, die sich überall zeigen und andere, die sich dann von See zu See unterscheiden.
Der Christian von Burg, Wissenschaftsredakteur bei SRF 2, in dieser Stunde bei uns in der Sendung. Und Christian, du hast vor ein paar Minuten gesagt, die Guacamuschel, wie die sich im Moment stark vermehrt in den Schweizer Seen. Wie sieht es denn bei den anderen Tierarten aus? Gibt es da auch noch starke Verschiebungen?
Ja, es gibt als Beispiel eben zum Beispiel noch den dreistachligen Stichling, der jetzt ebenfalls extrem zugenommen hat. Und ich muss sagen, das ist eine interessante Geschichte, weil der Stichling, der lebt jetzt schon seit 100 Jahren in der Uferzone vom Bodensee und auch vielen anderen Seen. Und bis jetzt war er immer sehr unauffällig. Die Männchen vom Stichling, die sind in der Laichzeit übrigens sehr schön gefärbt. Unten ein leuchtendes Orangerot, oben Türkis, wirklich sehr, sehr schmuck. Und darum ist der Fisch bei Aquarienbesitzern eben auch immer schon sehr beliebt gewesen. Und er ist dann an den verschiedensten Orten ausgesetzt worden, wo er früher noch gar nicht vorgekommen ist. Und jetzt, in den letzten Jahren, hat sich auch der Stichling explosionsartig vermehrt. Man weiß nicht, warum, im Bodensee. Und wenn man 10 Fische aus dem Bodensee zieht, dann sind 8 bis 9 davon Stichlinge. Es hat also einen ganzen Schwärm von Stichlingen, wie man es vorher noch nie gesehen hat. Und weil die, man kann sich vorstellen, etwas gleich fressen wie andere Fischarten, also kleine Flohkrebschen, Würmer oder Insektenlarven, droht jetzt das Futter für die anderen Fische knapp zu werden.
Aber ich stand das schon richtig? Die Forscherinnen und Forscher haben nicht vorausgesehen, dass das passieren
wird? Nein, das haben sie nicht. Die eingeschleppten Arten, die bringen wirklich das ganze System durcheinander und man weiß nicht, wie und wenn sich da wieder einpendelt. Die Forscher haben zum Beispiel auch Burgunderblutalgen am Bodensee untersucht. Das ist eine Art, die in anderen Seen wie im Zürichsee oder im Murtensee regelmäßig rote Algenblüten macht, wo giftige Stoffe freigesetzt werden. Das Wasser verfärbt sich dann rot wie Blut. Und man hat befürchtet, dass man mit der Klimaerwärmung das Phänomen auch am Bodensee jetzt häufiger wird feststellen. Aber die Untersuchungen von dem wissenschaftlichen Projekt Seewandel haben jetzt gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht der Fall wird sein, weil der Bodensee tiefer ist. Man kann also nicht einfach die Beobachtungen vom einen See auf den nächsten übertragen. Je nach Größe und Tiefe vom See und je nach Arten, die schon drin leben, wirken sich neu eingeschleppte Arten wieder anders aus.
Heisst das aber auch handherum, dass die Guacamuschel nicht unbedingt überall muss ein Problem sein?
Ja, also bei den Quagga-Mustern, da sind die Forscher im Moment wirklich gerade sehr vorsichtig und sie möchten die weitere Verbreitung unbedingt verhindern. Weil einfach das Resultat aus den grossen amerikanischen Seen, wo die Quagga-Muschel schon länger verbreitet ist, die zeigen schon, dass die Muscheln wirklich extreme Schäden im Ökosystem anrichten kann. Und sie richtet eben auch grosse Schäden an in den Trinkwasserfassungen, in den Wasserleitungen, wo sie alles verstopft, wo Millionenbeträge wird kosten. Also macht es Sinn, dass man schon sehr, sehr vorsichtig ist.
Wie kann man denn verhindern, dass sich die Muscheln weiter verbreitet?
Ja, Bootsbesitzerinnen und Bootsbesitzer sind dazu aufgerufen, ihre Böte und Yachten unbedingt gründlich zu waschen. Wenn sie zum Beispiel aus dem Bodensee ihr Schiff in den Zürichsee bringen oder vom Neuenburger See, der auch schon Quaggamuscheln kennt, in den Thunersee über. So dass die Muscheln nicht an den Bootsrümpf eingeschleppt werden. Aber auch übers Wasser. Also wenn zum Beispiel in einer Taucherausrüstung noch ein bisschen Wasser drin hat oder so. Auch so können die Larven von dieser Muschel vom einen Gewässer ins andere kommen. Die Larven sind nämlich so klein, dass man es von bloßem Auge gar nicht sieht.
Und könnte es denn auch sein, dass auf einmal eine Muschelkrankheit eingeschleppt wird und die Quaggamuschel wieder verschwindet zum Beispiel oder stark reduziert?
Ja, das wäre grossartig. Und das ist zum Teil auch schon passiert bei anderen Organismen. Ich denke da an die marmorierte Baumwanzen aus China. Dort ist zum Glück dann vor etwa 2 Jahren eine kleine Schlupfwespe nachgewandert, wo die gefräßigen Wanzen jetzt im Schach halten und jetzt sind die nicht mehr wirklich ein Problem. Aber bei den Quaggamuscheln sind bis jetzt kein solcher Parasit oder Krankheit absehbar. Da hat man ja mit Forscher gesagt.
Kann man sie denn wenigstens essen, die Quaggamuscheln?
Ja, giftig sind sie nicht. Aber scheint es auch nicht sehr schmackhaft. Und zudem sind sie dann doch recht klein. Du müsstest also sehr viele Muscheln aufmachen, bis du ähnlich viel gehabt hättest wie bei einer Portion Maismuscheln.
Aber schade, wäre doch jetzt noch schön gewesen, wenn es immerhin Muscheln statt Felchen gäbe aus dem Bodensee oder im Genfersee.
Das stimmt, bin ich voll bei dir. Ich habe gerne Muscheln sehr. Aber leider muss man sagen, werden eher umgekehrt Fangerträge bei den Fischern wieder zurückgehen, weil eben andere Arten der See sozusagen könnten leer fressen. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber für die Fischer. Es gibt ja auch noch andere Fischarten, Weißfische wie die Brachsen oder Rotaugen zum Beispiel. Die sind bis jetzt recht verpönt gewesen, weil sie so viele Gröten haben. Mit speziellen Maschinen kann man die Gröten aber so verkleinern, dass man es beim Essen nicht mehr spürt. Und es gibt zum Essen dann einfach kein Fischfilet mehr, sondern Fischtätschli. Aber die sind auch nicht schlecht, kann man mal sagen.
Danke wie immer, Christian von Burg, Wissenschaftsredaktor bei SRF. Und man kann die Podcast «Der grosse Wandel von der Schweizersee» unbedingt nachhören. Wir haben ihn parat gemacht unter srf1.ch.
Come at all. tell the way it's gonna end. I can feel the pain beneath my skin. I can see the wreck, but then again, no. Your kiss is a kiss like an open flame. And tonight, yeah, tonight, I'm just a little high. You're such a burning star. See, I'm about to lose my mind. You're about to leave the sky. It's what you do. Run away from where I don't belong. You're falling down like coming down.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.